Ja, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Yvonne Unger, hallo liebe Yvonne aus dem JetzTV-Team. Herzlich willkommen zum Interview mit dir, Yvonne. Ja, es freut mich, dich zum ersten Mal hier auf JetzTV zu sehen, bei JetzTV, und bin neugierig auf unser Interview. Erstes Interview ist eigentlich immer sehr einfach, da kann man nämlich eigentlich alles fragen. Ja, würdest du dich als spirituell orientierten Menschen sehen? Und wenn ja, was ist das? Was bedeutet das?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin mit euch. Und ja, gut, dass du beides zusammengestellt hast, weil die Frage ist ja wirklich, was meint spirituell orientiert? Ich tue mir grundsätzlich schwer mit diesen Begrifflichkeiten, weil die oft so abgenutzt sind, beziehungsweise ganz oft da sowas dranhängt und jeder hängt was anderes dran. Deswegen würde ich mich selbst gar nicht als spirituell orientiert bezeichnen, sondern es gibt in mir oder gab in mir immer schon eine große Sehnsucht oder so eine Art inneres Ziehen, was ist wahr? Wer bin ich? Was soll das alles hier? Und dieses innere Ziehen ist letztendlich das, was mich jetzt so mein ganzes Leben lang begleitet hat. Und ich vermute, dass manche Menschen das als spirituell orientiert bezeichnen würden. Aber genau, muss man nicht so bezeichnen. Wie gesagt, ich finde es immer super schwierig mit den ganzen Begrifflichkeiten, weil da so viele verschiedene Definitionen zu kursieren. Ja.
Welche Definition hast du von spirituell orientiert zu sein?
Tatsächlich eben, ich benutze das Wort gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was es bedeutet oder was es bedeuten könnte. Ich kann natürlich irgendwelche Definitionen runterrattern. Für mich ist das Entscheidende eben diesem inneren Ruf zu folgen, diesem authentischen, was ist hier wirklich los, was passiert hier, was ist wahr, was ist Illusion. Und ich bin sehr praktisch orientiert. Ich habe immer sehr viel geforscht, auch auf eigene Faust geforscht. Deswegen habe ich auch keine Lehrer oder Lehren, denen ich je gefolgt bin, sondern immer sozusagen selber nachgeschaut. Und wenn, dann würde ich es eine sehr empirische, experimentelle Spiritualität nennen, vielleicht. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Du hast eben gesagt, die Frage, wer du bist, hat dich schon immer beschäftigt, und bist du zu einem Ergebnis gekommen?
Ja, es ist nichts, was ich in Worten sagen kann. Das habe ich jetzt sicher festgestellt. Und es ist für mich eine Frage, die wie ein Wegweiser ist. Also die Frage selbst ist nicht dafür gedacht, dass sie beantwortet wird, sondern sie ist dafür gedacht, mich auszurichten. Und immer wenn ich diese Frage stelle, sinke ich tiefer und tiefer in eine Erfahrung, die aber nie gleich ist. Deswegen hat diese Frage, wer bin ich, keine Antwort oder zumindest keine eindeutige Antwort für mich, zumindest bis jetzt.
Und was für eine Erfahrung ist das?
Also das sind so verschiedene Schichten. Das hat ganz als erstes angefangen zu erkennen, okay, ich bin schon mal nicht dieser Körper, ich bin nicht diese Person, ich bin nicht das, was hier so im Außen sichtbar ist. Und da hat sich schon viel gelöst. Das war so der erste große Schritt, das zu bemerken, dass das alles gar nicht ich bin. Und dann kam so als nächstes dieses, okay, was bin ich dann? Bin ich vielleicht das, was alles wahrnimmt und beobachtet? Und dann war das so eine Stufe, in der ich eine Weile lang war. Und dann habe ich gemerkt, nee, das bin ich auch nicht. Der Beobachter ist irgendwie auch nur so eine Zwischeninstanz, da ist noch mehr. Und dann hat sich das sozusagen in konzentrischen Kreisen immer mehr geöffnet und geöffnet und geöffnet. Und jetzt ist es etwas, was sich nicht beschreiben lässt, was aber auch nicht Bewusstsein ist. Ich würde es auch nicht Bewusstsein nennen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, immer wenn ich ein Wort benutze, dann hängt da wahrscheinlich schon ein Stück Identifikation dran. Oh, jetzt bin ich Bewusstsein. Dann identifiziere ich mich nicht mehr mit der Yvonne oder der Person, jetzt bin ich halt das Bewusstsein. Und dieses nicht mehr identifizieren und nicht mehr benennen macht einfach, dass es immer weiter und weiter geht in eine Erfahrung, die eben nicht mehr mit Worten zu beschreiben ist, sondern nur erfahren werden kann von jedem Einzelnen.
Und macht es Sinn, irgendwie mit Worten darauf hinzuweisen?
Ich habe es als sinnvoll empfunden für mich auf meinem Weg. Ich liebe diesen Spruch aus dem Buddhismus. Der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond, sondern eben nur der Finger. Und es hat immer wieder Menschen gegeben, die Fingerzeige für mich waren. Und auch da war es aber so, dass es irgendwann einen Punkt gab, wo ich auch die wieder losgelassen habe. Also dieses, ich glaube, was ich am besten beschreiben kann, ist freier Fall, immer wieder loslassen, immer wieder bereit sein, den Schritt ins Unbekannte zu machen. Und auch diesen Fingerzeig dankbar anzunehmen und ja, wertzuschätzen, aber nicht dran festzuhalten.
Freier Fall, hast du das oder spürst du das körperlich auch im Fallen?
Hatte ich zeitweise tatsächlich auch. Also es war, ich habe, also meine Prozesse sind, ich würde sagen, das ist so eine Wellenbewegung gewesen. Es gab immer wieder Phasen, da war es ganz stark körperlich, auch ganz stark verbunden mit Traumaaufarbeitung, also einfach mit Dingen, die im Körper gespeichert waren, die sich gelöst haben. Und dann gab es immer wieder auch sehr transzendente Phasen, wo sogar fast gar keine Körperwahrnehmung da war und einfach nur so ein großer, weiter, leerer Raum. Und dieses Fallen habe ich auch erfahren, aber es ist kein, wie jede Erfahrung in dieser Welt, kein dauerhafter Zustand. Das hat einen Anfang und ein Ende. Es gibt immer wieder diese Momente von Fallen, auch tatsächlich körperlich, dieses Gefühl, dass einfach da nichts ist, was trägt, sondern da ist einfach nur Leere.
Macht es Sinn, so in Erfahrungen zu investieren, dass man die gerne haben möchte oder nicht?
Darauf an, was man unter investieren versteht. Also ich habe festgestellt, dass dieses erste Ohr, das will ich auch haben, weil ich habe es irgendwo gelesen oder gehört und jetzt bin ich ganz scharf drauf, diese Erfahrung zu machen. Ein bisschen so ist wie diese Karotte, die man so vor der Nase hat, um überhaupt loszugehen. Dafür ist es tatsächlich sinnvoll. Ich kenne niemanden, der einfach nur losgegangen ist. Alle haben irgendwann irgendwas gehabt, wo sie gesagt haben, und deswegen suche ich jetzt. Und auch da ist es wieder so, es gibt diesen Punkt, wo du bemerken wirst, okay, diese Karotte war total sinnvoll, um mich sozusagen in Gang zu setzen. Und dann gibt es diesen Punkt, wo ich sie loslassen muss, weil sie eben auch nicht die Wahrheit ist, sondern halt nur so eine Karotte. Und das sind diese Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, auch. Und ja, also manche haben auch Spaß dran, das ist ja auch in Ordnung. Also man kann ja ganz tolle Erfahrungen machen, transzendente Erfahrungen, mystische Erfahrungen. Gibt da ja ganz vieles, was passieren kann, aber eben. Es kommt und geht, wie alles andere auch.
Hast du alles losgelassen?
Das kann ich ganz schwer beurteilen, weil jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe alles losgelassen, war da immer noch was. Also es gab immer wieder diesen Moment, wo ich dachte, so, jetzt ist da nichts mehr. Und dann gab es wie so eine, im Englischen so heißt es Honeymoon-Phase, also so eine Phase von wow, völliger Freiheit. Und dann ging es immer noch tiefer und tiefer und tiefer und tatsächlich kann ich das gar nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ich vermute, da ist ein ewiges Fallen und Loslassen.
Okay.
Ja, eine Frage kam mir gerade schon vor, ob der Weg überhaupt mal zu Ende sein kann, auf dem spirituellen Weg.
Auch da ist wieder die Frage, habe ich da jetzt ein Ziel? Und wenn ja, wie erkenne ich, ob ich an diesem Ziel angekommen bin? Also wenn ich nach Paris will, dann weiß ich, ah, Ortsschild Paris, ich bin angekommen. Wenn ich jetzt spirituell auf dem Weg bin, ist auch da die Frage, wann merke ich denn, dass ich angekommen bin? Was ist denn sozusagen meine Marke, an der ich mich festmache? Und das ist sicher auch wieder ganz unterschiedlich, was die einzelnen Menschen sich da so vorstellen. Ich kann auch wieder nur aus meiner Erfahrung sprechen. Meine Erfahrung ist, dass es, solange es diese körperliche Erscheinung hier gibt, weitergeht, so wie das Leben weitergeht und alles, was auftaucht, weitergeht. Nichtsdestotrotz gibt es hinter all dem natürlich das, was immer da ist und immer da war und jenseits von Raum und Zeit schon existiert hat. Aber das, was sich hier, was hier auftaucht, in Form auftaucht, das scheint endlos zu sein.
Da arbeitet sich immer mehr auf, dann wahrscheinlich auch von aus der Ahnenreihe oder wie kann man das beschreiben?
Also mein persönlicher Prozess war so, dass es vom Persönlichen zum Unpersönlichen ging. Also dass am Anfang ganz viel persönliche Aufarbeitung da war, meiner eigenen Kindheit, meiner Traumata, auch meiner Familien, Konstellationen und wie du sagst, der Ahnen. Und es wurde irgendwann immer unpersönlicher. Das heißt, es sind immer noch Energien da, die hier auftauchen, die ich aber zum Teil keiner Geschichte mehr zuordnen kann. Da kommen auch keine Gedanken mehr. Ich kann gar nicht sagen, was da ist. Aber es taucht auf und läuft durch. Ja.
Und ich habe bei dir auf dem YouTube-Kanal geguckt. Da stand einmal Ego und das Ich auflösen durch Hingabe. Wie kann man das machen oder kann man das überhaupt machen oder was bedeutet Hingabe?
Ja, die Hingabe, die taucht ziemlich oft auf in meinen Videos und auch auf meiner Seite, weil die Hingabe sozusagen der Gegenspieler ja von Widerstand ist. Und ich bin mit ziemlich viel Widerstandsenergie hier auf dieser Erde gelandet und habe so die viele Jahrzehnte im Widerstand verbracht. Und die Hingabe ist wie das Gegenmittel zum Widerstand. Und es ist eine Brücke, das erwähne ich auch immer wieder. Es ist auch nicht das Allheilmittel und es ist auch nicht das Ende aller Dinge, dass wir in der Hingabe leben. Es ist eine Brücke, weil sie hilft einfach, dieses getrennte Ich, also diese Idee eines getrennten Ichs, was verantwortlich sein könnte, handeln könnte, Entscheidungen treffen könnte, dahingehend aufweicht, weil sie mich immer wieder einlädt, eben nicht dieser Stimme zu folgen, die mir sagt, ja, ich bin so und so und das muss so und so, sondern das alles loszulassen und zu horchen, zu lauschen. Das hat ganz viel mit so einer Empfänglichkeit auch zu tun, wirklich zu schauen. Und was ist eigentlich der Impuls, der hier auftauchen möchte, der durch mich gelebt werden möchte, wenn ich nicht auf meine Konditionierungen und meine Stimme höre? Von dem her ist es hilfreich, mit der Hingabe zu arbeiten.
Also nach meinem Verständnis muss man dann aber schon so einen Geschmack von der Gegenwärtigkeit haben, dass man sich hin, dass man weiß, wo man sich hingeben kann, oder dass man, oder wie funktioniert das sonst?
Ja, also tatsächlich, ich biete ja so ein Hingabe-Experiment an, bei dem wir uns so ein bisschen dieser Sache nähern. Und in den ersten Stunden mit den Leuten schauen wir wirklich erstmal rauszufinden, was ist da eigentlich? Welche Stimme spricht denn da den ganzen Tag zu mir? Also überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, weil das ja unbewusst abläuft, dass da oben was plappert und uns scheinbar irgendwelche Dinge tun lässt. Und damit erstmal zu sein, in die Wahrnehmung zu kommen, so wie du gesagt hast, ein Gefühl dafür zu kriegen, um dann zu bemerken, aha, jetzt ist diese Stimme gerade aktiv und muss ich da jetzt drauf hören oder kann ich erstmal einfach nur still sein und in die Pause gehen? Ich muss vielleicht noch gar nicht auf göttliche Eingebung oder Intuition hören, aber erstmal diesen Automatismus, diesen unbewussten Automatismus unterbrechen und von da aus erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was passiert hier eigentlich. So, das ist so der erste Schritt, überhaupt in Kontakt zu kommen mit der Hingabe. Und dann ist das nächste auch, und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gruppen bzw. Begegnungen hilfreich sind, wenn ein anderer da ist, der den Raum für mich hält, weil für die Hingabe braucht es ganz viel liebevollen, wertschätzenden, geschützten Raum, damit ich überhaupt bereit bin, aufzumachen. Wir sind ja nicht nur geistige Wesen, wir haben ja auch noch einen Körper mit einem Nervensystem und der mag es gar nicht, wenn er sich unsicher fühlt, weil dann macht er alle Schotten dicht und dann geht gar nichts. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass es da sehr hilfreich ist, wenn man nicht selber schon in sich, wie du sagst, vielleicht schon so einen Geschmack hat von Liebe oder von Mitgefühl, dass da dann wirklich ein Raum und ein Rahmen da ist, der mir das erstmal erlaubt, überhaupt zu stoppen, innezuhalten, in die Pause zu gehen und hinzuhören.
Genau, sonst wäre ja auch nichts anderes verfügbar, oder? Wenn man das nicht weiß, wohin
Ja.
sich hingeben.
Genau. Und es ist auch, also manche Menschen, die finden es vielleicht hilfreich zu sagen, ich gebe mich etwas Höherem hin, meinem höheren Selbst, dem Göttlichen, dem Universum, dem Leben. Das ist auch wiederum sehr hilfreich. Ich finde, alles, was dir irgendwie hilft, auf diesem Weg als Werkzeug es zu benutzen, finde ich total hilfreich mit dem Wissen, dass es Werkzeuge sind und dass auch die irgendwann wiederum einfach dann losgelassen werden und wegfallen. Aber genau, um sich dem anzunähern, ist es total hilfreich.
Also das Gewahrsein bleibt zum Schluss übrig, wenn alles hingegeben ist, oder wie ist das bei dir?
Ich habe mit dem Gewahrsein, dem Wort Gewahrsein, ähnliche Herausforderungen wie mit dem Wort Spiritualität, weil auch da, es ist ein Wort, das auf etwas verweist und Ich würde heute, ich dachte ganz lange, ja, da ist da nur noch Gewahrsein. Ich würde heute nicht mehr sagen, ich würde es heute nicht mehr Gewahrsein nennen. Also, weil ich diese Trennung zwischen Gewahrsein und etwas anderem, die findet hier so nicht mehr statt. Und das ist dann auch schon wieder, finde ich, teilweise irreführend zu denken, da gäbe es etwas, was außerhalb von dem ist, was hier gerade passiert. Und das ist das Gewahrsein und das ist dann noch da. Es ist dann einfach alles nur noch da.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage, dann Devasito gerne wieder. Und zwar, was haben Gedanken mit dem Nervensystem zu tun?
Da habe ich wirklich lange geforscht und für mich herausgefunden, dass diese Gedanken, also Gedanken, die jetzt aus dem Ego kommen, so kontrollierende Gedanken oder auch beurteilende, bewertende Gedanken, letztendlich ja dieses Konstrukt erschaffen von einem Ich, von einem getrennten Ich. Und das wiederum ist sowas ja wie auch ein Schutz oder ein Abwehrmechanismus gegen das Leben, ja. Wenn ich bestimmte Gedanken habe, kann ich mich abgrenzen von der Unmittelbarkeit, die Leben ja eigentlich hat, die immer da ist, eigentlich total mitten hier. Und die Gedanken schaffen wie so einen Abstand zwischen mir und dem Leben. Und das wiederum hat einfach auch damit zu tun, dass unser Nervensystem so programmiert ist, dass es sicher sein möchte. Und immer dann, wenn es was Unsicheres wittert, fährt es sofort seine Abwehrmechanismen hoch. Und Gedanken sind da ein Teil davon letztendlich, die uns schützen, die uns Geschichten erzählen, um nicht mit dem zu sein, was jetzt gerade da ist. Weil dann bin ich nicht hier, sondern ich bin in irgendeiner Geschichte, wenn ich mit den Gedanken bin. Und deswegen ist es mit dem Nervensystem auch deswegen so spannend, dass wir wirklich, meine Erfahrung zumindest ist, und mit mir und auch mit den Menschen, die ich begleitet habe, dass wenn wir nicht in einem einigermaßen regulierten Zustand von Nervensystem sind, es ganz schwierig ist, überhaupt zu meditieren, in die Stille zu gehen, in die Hingabe zu gehen, weil ich überhaupt innerlich gar nicht ausgerichtet bin darauf, loszulassen, aufzumachen, empfänglich zu werden, weil hier drinne ständig das Signal kommt, Moment mal, wir sind hier gar nicht sicher. Und viele Menschen heutzutage haben einfach Bindungs- und Entwicklungstraumata, die so chronifiziert sind, dass die, auch wenn die jetzt nicht mehr Kinder sind und vielleicht nicht mehr in Situationen sind, die gefährlich sind, ihre Nervensysteme aber so programmiert sind, dass sie ständig in Angst leben. Und dann eben Menschen, die Depressionen haben oder Angstzustände oder Panikattacken haben, obwohl da gar nichts mehr ist, weil ihr System einfach so dermaßen, ja, dysreguliert ist. Und in diesem Zustand ist es wirklich sauschwer, in die Stille zu gehen. Da spinnt dann alles und die Gedanken plappern und erzählen alles Mögliche, um nicht hier sein zu müssen.
Aber theoretisch könnte die Gnade da trotzdem reinkommen, oder? Das irgendwie unterbrechen, oder geht das dann nur mit Traumatherapie, dass man das reguliert bekommt?
Ich kann jetzt nur auch wieder für mich sprechen. Ich hatte diese Erfahrungen der Gnade, aber die waren nicht von Dauer. Also es gab diese Momente und um aber dauerhaft in einen Zustand zu kommen, der einfach immer so als Grundlinie, als Grundlebenslinie was Friedvolles, was Entspanntes, was Vertrautes hat, dafür brauchte es für mich auch tatsächlich eine ganz menschliche Aufarbeitung von Themen, die das Nervensystem durcheinander gebracht haben.
Also da würde auch nicht der Spruch funktionieren. Also ein Lehrer sagt zum Beispiel, wer nicht fühlen will, muss denken. Das funktioniert nicht beim Bindungstrauma, oder?
Auf jeden Fall, doch, darum geht's. Es geht nur ums Fühlen. Alles, was irgendwie hier abgespeichert ist, ich habe eine Traumatherapeutin hat das mal zu mir gesagt, das Bild fand ich super. Du kannst dir vorstellen, du hast so einen alten Schallplattenspieler und an einer Stelle hat diese Schallplatte einen Riss und dann hängt da ja so dieses Ding, dann geht die Musik nicht weiter. Und so ähnlich ist es auch tatsächlich, wie unser Gehirn Erfahrungen, die traumatisch waren, abspeichert. Die hängen sozusagen fest im System und wurden nicht zu Ende gefühlt. Das heißt, diese Ladung, diese Energie aus dieser bedrohlichen Situation sitzt noch im Körper, sitzt im Nervensystem, sitzt im Gehirn. Und was wir tun, ist, wenn wir das wieder erlauben, da sein zu lassen und zu fühlen, das, was damals nicht gefühlt werden konnte, weil wir nicht in der Lage dazu waren, weil wir zu klein waren, weil wir eben einfach Kinder waren und da niemand war, der uns begleitet hat. Das alles wird sozusagen nachgeholt und es dauert aber nicht ewig, sondern in dem Moment, wo wir es vollständig erlauben, ist es eine Sache von ein paar Minuten.
Ah, okay.
Und dann kann das zur Ruhe kommen. Diese Energie kann sich vollständig zeigen, entfalten, durchlaufen, gesehen werden und dann ist sie auch weg. Und manchmal braucht man nicht mal die Geschichte dazu wissen, ganz oft sogar nicht.
Es gibt ja auch nicht besonders viele Gefühle eigentlich, oder? Also, was soll Schlimmes passieren, wenn man alles fühlt, oder? Es kann trotzdem zu viel sein für den Organismus.
Genau, also das Wort Gefühl ist ja auch wieder was, was ist ein Gefühl? Ein Gefühl ist ja letztendlich eine Körperempfindung mit einem Namen. Wenn wir die Angst nehmen, die meisten oder viele spüren die Angst vielleicht im Hals, also zugezogener Hals oder vielleicht auch im Herzraum, dass der eng wird. Ich habe also hier eine Wahrnehmung in meinem Körper und diese Wahrnehmung, weil ich diese oft erlebt habe in Zuständen, in denen ich Angst hatte, habe ich irgendwann Angst genannt. Immer wenn meine Brust eng wird, sage ich, oh, ich habe Angst. Aber eigentlich wird nur meine Brust eng. Oder wenn ich Wut empfinde, dann habe ich vielleicht ein Gefühl im Bauch, dass es irgendwie da anfängt anzuspannen und ich gern gleich losschreien möchte oder so. Und wenn wir diese Namen mal weglassen, Angst und Wut und was auch immer alles, und einfach nur mit den Energien sind, die im Körper sind, dann gibt es eigentlich nichts außer die direkte Erfahrung dieser Energie im Körper. Und mit der kann ich sein. Und mit der kann ich aber nur so gut sein, wie mein System in der Lage ist, diese Energie zu halten. Und deswegen kann es hilfreich sein, dass da ein Gegenüber ist, was entweder in der Gruppe oder im Einzelsetting da ist und mit mir diesen Raum hält, weil wir Menschen in der Lage sind, uns co-zu-regulieren. Das machen Babys. Babys haben noch kein Nervensystem, was sich alleine regulieren kann. Babys regulieren sich über ihre Bezugsperson, Mama oder Papa oder Oma oder was auch immer. Und wenn das eben fehlt, weil da niemand ist zum Regulieren, dann fängt eben diese ganze Reaktion an, dass das Nervensystem aus den Fugen gerät. Und dann kann es im Erwachsenenalter auch noch gut sein, wenn da jemand ist und ich das nicht alleine machen muss.
Ja, also zu dem Gefühl, also von mir kenne ich, dass ein Gefühl überall ist und nicht nur im Körper, sondern also wenn jetzt Angst ist grenzenlos, ist nicht hier irgendwo bei mir oder Wut ist auch grenzenlos. Es ist eigentlich nicht körperlich. Also ja schon, also dann ist da vielleicht Aufregung bei Angst oder so im Körper, ne? Überall. Ja, das gehört dazu als Begleiterscheinung. Ja.
Beziehungsweise eigentlich würde ich sagen, es ist andersrum. Das Wort Angst ist die Begleiterscheinung zu der Körperempfindung, die du hast. Weil das, was du wahrnehmen kannst, muss ja etwas sein, was du wahrnehmen kannst. Und dazu brauchst du mindestens einen deiner fünf Sinne. Also hören, schmecken, fühlen, riechen, sehen. Das sind die fünf Sinne, die uns zur Verfügung stehen.
Ja.
Und der sechste Sinn sind die Gedanken. Die können wir dann noch dran kleben, so wie wir ein Memo-Sticker auf irgendwelche Sachen draufkleben. Ich kann auf einen Apfel einen Sticker draufkleben, da steht Apfel drauf, aber der Apfel ist halt auch der Apfel, wenn da kein Sticker drauf ist.
Gut, ich gebe mal an Debasito erstmal weiter. Danke dir.
Gerne.
Ja, wo wir gerade beim Gefühle fühlen sind, wie macht man das überhaupt, Gefühle fühlen? Also ich kann mir jetzt selber sagen, oh, was fühle ich, aber vielleicht fühle ich gar nichts, was dann?
Tatsächlich macht es Sinn, mit den Gefühlen zu sein, wenn da Ladung ist. Also wenn energetisch was da ist, was du überhaupt, womit du in Kontakt gehen kannst. Wenn du gerade in der Meditation bist und tiefenentspannt bist und dein System schön runtergefahren ist, macht es wenig Sinn zu sagen, und jetzt will ich noch Gefühle fühlen. Da wirst du wahrscheinlich die Nadel im Heuhaufen suchen. Aber wenn du Ladung hast, sei es, dass du getriggert bist durch eine Lebenssituation oder durch Gedanken oder irgendwas, was dich beschäftigt, das heißt, da ist etwas, was du wahrnehmen kannst, dann würdest du damit sein. Und zwar so, dass du es erlaubst, da zu sein, ohne in Widerstand zu gehen. Und wenn Widerstand ist, würdest du den Widerstand fühlen. Auch das ist möglich. Und die Ausrichtung ist aber die, nicht über den Kopf zu fühlen, also nicht mir zu erzählen, was fühle ich da, was denke ich da, wie heißt es, woher kommt es. Wir haben ja immer das Interesse, auch wir würden gerne die Geschichte dazu wissen, und warum fühle ich das jetzt, bla bla bla. Braucht es alles nicht, also fürs Gefühle fühlen, sondern fürs Gefühle fühlen reicht es vollständig präsent zu sein im Körper. Mit allem, was da eben auftaucht. Neugierig, offen zu sein, wahrzunehmen, was ich da empfinden kann.
Womit gefühlt fühlt man die Gefühle?
Tatsächlich, wie gesagt, ein Gefühl ist eine Körperempfindung plus ein Gedanke. Das heißt, ich fühle mit meinem Körper, in der Regel fühle ich mit dem Fühlsinn, also praktisch mit meiner Körperwahrnehmung, entweder dass ich innen oder außen, also sprich über die Haut oder meistens eher im Inneren, etwas wahrnehmen kann, wie ein Kloß im Hals, einen engen Brustraum oder Schmerzen. In der Regel spielt sich schon hier in diesem Bereich ab, möchte ich mal sagen. Ich habe wenig Menschen erlebt, die Gefühle im großen Zeh oder im kleinen Finger fühlen. Das ist eher nicht so wahrscheinlich. Und dann sitze ich damit und lasse es da sein, so wie es gerade da ist.
Was kannst du zu der Aussage sagen, dass man mit dem Herzen fühlt?
Also, ich gehe davon aus, dass dieses Herz nicht das organische Herz ist, sondern ein energetisches Zentrum. Und das energetische Zentrum, also hier dieser Brustbereich, hat natürlich eine ganz große Kraft, was Energie angeht und natürlich dann auch was Fühlen und Körperwahrnehmung angeht. Ich nehme es eher so wahr, dass das Herz wie ein Kanal ist, durch den ich in Kontakt komme mit ja, mit Führungssignalen, mit Intuition, mit Inspiration. Und dafür ist es sehr hilfreich, wenn das Herz frei ist. Also wenn auf dem Herz eben keine Gefühle und keine Schichten aus irgendwelchen alten Verletzungen oder so drauf liegen. Das heißt, für mich hat sich erwiesen, das Herz ist dann am wertvollsten als Werkzeug auch, wenn es so frei und leer wie möglich ist, weil dann erst überhaupt sozusagen Anbindung stattfinden kann.
Ja, meine Erfahrung mit Fühlen ist ein bisschen anders. Also ich würde es, aber ich meine, es geht ja jetzt darum, um deine, was du sagst. Aber vielleicht kannst du das kommentieren, was ich sage. Also für mich fühlt man mit dem Herzen. Und wenn man das nicht kann oder als Vorstufe oder bis man das kann, fühlt man die Gefühle auch im Körper. Und ich habe selber die Erfahrung, wenn das Herz ist grenzenlos und wie Yvonne auch schon sagte, Yvonne von JetzTV, Gefühle können auch grenzenlos sein. Also das irgendwie passt das für mich sehr gut zusammen. Und wenn man das eben nicht so grenzenlos fühlen kann, wenn dann fühlt man, dann werden Gefühle körperlich.
Magst du vielleicht kurz ein Beispiel machen zu einem Gefühl, was du als grenzenlos über dein Herz erfährst? Dann kann ich es mir besser
Ja, zum
vorstellen.
Beispiel, ich wache morgens auf und weiß nicht, worum, habe Angst. Und da ist nur Angst. Da ist also, ich weiß nicht, wovor ich Angst habe und worum ich Angst habe, ist im Moment auch völlig uninteressant. Aber da ist Angst. Und die Angst ist grenzenlos. Die ist einfach da. Und ja, das kann sein, dass das ein paar Sekunden oder vielleicht auch eine Minute anhält und dann verschwindet das wieder. Aber ich merke, wie ich den ganzen Tag dann erholt und frisch und viel besser drauf bin, das System einfach freier ist.
Und die Angst, wenn du sagst, du fühlst sie, du spürst sie dann über deinen Herzraum sozusagen oder auch außerhalb, wenn du sagst, grenzt.
Ich fühle die grenzenlos. Also da ist einfach nur noch Angst. Die Angst überlagert in dem Moment alles, das ganze, auch das ganze Körpergefühl. Also das Körpergefühl ist da, wenn ich da bewusst hingehe oder so. Aber was überlagernd ist und was im Vordergrund ist, was natürlicherweise da ist, ist dann, sag mal, die Angst.
Das heißt, du spürst die im Körper und dass du bemerkst, dass sie grenzenlos ist, findet aber über den Gedanken, also über den Kopf statt, dass du sagst, oh, da ist Angst und sie ist grenzenlos, oder über welche Wahrnehmung
Ja,
weißt du das?
übers Herz eben, das Herz oder über die Gefühlsebene. Ich fühle sie eben nicht im Körper. Ich kann dann zum Körper gehen und gucken, vielleicht was der Körper fühlt, aber das Gefühlen und Gefühle fühlen ist für mich eine eigene Ebene, die nur behelfsweise auch im Körper sind. Und manche, es gibt natürlich Gefühle, wenn Gefühle, also Wut oder so, da ist natürlich, gehört natürlich eine körperliche Reaktion dazu. Das hängt zusammen irgendwie, aber Gefühle haben für mich eine eigene Ebene. Und das ist das Herz, womit ich die fühle.
Das ist ganz spannend, weil für mich jetzt gerade noch mal die Frage auftaucht, wer bin ich? Also wer bin ich? Also wer nimmt diese grenzenlose Angst wahr, wenn es nicht der Körper ist? In welchem Raum taucht die dann auf? Also das finde ich eine spannende Frage, da noch mal hinzuschauen oder zu erforschen einfach, weil genau. diese Angst ist ja erstmal eine Energie. Und diese Energie findet einen Ausdruck. Und wenn sie nicht nur im Körper einen Ausdruck findet, sondern darüber hinaus, ist die Frage, wer bin ich dann in dieser grenzenlosen Angst?
Im
Und ich habe
Moment
jetzt auch
ist
keine Antwort.
doch, im Moment ist da einfach nichts. Da ist Stille, Leere. Und in der passiert diese Wahrnehmung. Und
Und du
nachher
nimmst dann
kann
mit
ich
dem
drüber.
Herzen wahr,
Bitte?
sozusagen. Du nimmst dann mit dem Herzen wahr, diese
Als
Wahrnehmung.
Geschichte, wenn ich drüber rede, ja. Aber in dem Moment ist das auch egal. Also im Moment ist einfach nur die Angst da und die Wahrnehmung. Und da ist auch keine Trennung mehr in dem Moment. Auch wenn, also zwischen Angst und Wahrnehmung, da ist einfach nur die Angst. Und das ist irgendwie grenzenlos, weil eben das Gefühl auch, weil das Herz eben auch grenzenlos ist.
Und woher weißt du dann, dass es Angst ist?
Dass
Von
es so eindeutig ist. Da ist kein Zweifel. Also.
Weil Angst ist ja erstmal nur ein Wort. Das
Ja
heißt, du
klar,
spürst
aber
eine Energie,
wer
die du
wirklich Angst
Angst
fühlt, der
nennst.
weiß das. Also ich meine.
Weil meine Erfahrung ist, dass wenn ich mich mit einem Gefühl, wie zum Beispiel der Angst, beschäftige und da jetzt ganz intensiv reinfühle, sich die Idee von Angst auflöst. Da ist dann einfach keine Angst mehr. Alles, was ich finde, wenn ich immer tiefer und tiefer und tiefer eintauche und erlaube, dass die Angst vollständig da sein darf, so groß werden will, wie sie möchte, dann finde ich auf dem Grund des Bodens dieser Angst Frieden. Und erkenne, dass Angst nie da war.
Ja, kann ich ja sagen, aber
Ja.
bei mir war es anders oder ist
Ja,
es anders ab
ja,
und zu?
ja, ja. Ja, das Spannende ist eben, womit nimmst du wahr? Aber du sagst, du nimmst mit dem Herzen wahr. Und das ist eben, also wahrscheinlich reden wir über das Gleiche mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Ich benutze das Wort Herzraum oder diese Worte nicht. Deswegen ist es dann schwierig, da einen Abgleich zu finden. Ja.
Ja, nochmal zu den Gedanken und sagen wir jetzt der inneren Stimme oder das, was stimmig ist oder der Intuition. Wie ist da genau die Unterscheidung? Woher weiß ich, das sind jetzt Gedanken oder woher weiß ich, das ist das wahre Selbst oder wie immer man es nennt?
Also meine Erfahrung damit ist, dass die Gedanken in der Regel mit einer Geschichte kommen. Das heißt, wenn ich irgendwas tun möchte und ich habe einen Impuls, was zu tun und da hängt eine Geschichte dran, wie, oh, ich sollte mal wieder dies und das und jenes oder es gibt ein Schuldgefühl dazu oder es gibt eine Erwartung dazu, dann ist es in der Regel das Ego, das Ich, was irgendwie gerne irgendwas hätte. Und die Intuition kommt für mich neutral. Da ist keine Geschichte, das ist mehr wie so eine ganz neutrale Ansage. Ruf XY an, mach dies, tu jenes. Und das ist sehr, sehr wertfrei, sehr neutral, sehr klar. Ich habe ganz lange noch auch tatsächlich Worte gehört, also es kam wie so Impulse rein. Manchmal auch im Schreiben. Ich habe viel intuitives Schreiben gemacht jeden Morgen, wo ich einfach mich verbunden habe und geguckt habe, was kommt darunter. Mittlerweile ist es so, dass es zum Teil sogar ohne Worte kommt und ich mache einfach irgendwas, ohne dass ich. Also, ich bemerke mich, während ich es tue und denke so, ah, interessant, ich tue das gerade. Und da ist null irgendwie keiner da, der irgendwas denkt oder eine Idee hat, warum und wieso und weshalb es passiert einfach nur noch. Es geschieht. Das ist für mich der große Unterschied, woran ich das eine vom anderen unterscheiden kann.
Okay, dann habe ich nochmal eine Frage zum Nervensystem, was gerne immer in Sicherheit ist, also Sicherheit spürt. Und ja, also man kann in der Situation immer schauen, bin ich jetzt sicher, also um zum Beispiel das Nervensystem zu beruhigen. Man kann sehen, okay, da ist jetzt keine Gefahr, keine reale Gefahr. Aber es gibt ja auch Gefahren, die sind noch nicht da. Da muss man aber vorher quasi schon drauf reagieren, bevor sie da sind. Also zum Beispiel, wir leben ja nicht alleine, wir leben in der Gesellschaft und da kann zum Beispiel eine Gefahr sein, dass mir vorgeschrieben wird, irgendwas zu tun, zum Beispiel mit meinem Körper, was ich nicht möchte. Und um dieser Gefahr auszuweichen, muss ich vielleicht vorher schon den Platz verlassen. Also auch wenn die Gefahr da ist, ist es vielleicht schon zu spät. Wie siehst du diese Situation?
Also grundsätzlich ganz spannend zum Nervensystem ist, dass das vorbewusstlich ist. Das heißt, dieses Abscannen meiner Umwelt, bin ich in Gefahr oder nicht, findet statt, bevor Bewusstsein drauf scheint. Was die Sache ein bisschen tricky macht, weil wenn es danach passieren würde, könnte ich ja immer noch abwägen, ist es jetzt wirklich gefährlich oder habe ich es mir nur ausgedacht. Aber es findet normalerweise statt, ohne dass ich es mitbekomme. Und deswegen ist es an der Stelle wirklich schwierig, auch selbst mit Achtsamkeit darauf zuzugreifen. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, also diese Gefahr basiert ja auf Gedanken und auf einer Geschichte und auf bestimmten Vorstellungen. Und diese Art von Gefahr ist ja eine konstruierte Gefahr, die im Kopf stattfindet. Also bei einem Menschen mag das so sein, beim anderen Menschen nicht. Der andere Mensch hat vielleicht gar kein Problem, wenn mit seinem Körper irgendwas gemacht wird, der andere schon, je nachdem, welche Geschichte und welche Konditionierung damit verbunden ist. Und das ist noch mal was anderes, wie dass der Körper eben unbewusst jede Sekunde einfach abscannt, bin ich hier sicher? Einfach jetzt so, wie ich hier in diesem Stuhl sitze. Oder egal, wo ich wandle und gehe, passiert dieser Abgleich ständig. Und was da aber oft passiert, ist, dass da Schablonen benutzt werden, die mit der Realität halt nichts mehr zu tun haben. Dass praktisch das Nervensystem auf Programme zugreift, die es einfach erfahren hat. Und deswegen schon reagiert, obwohl da eigentlich gar nichts ist. Also diesen Fall gibt es. Es reagiert, obwohl da nichts ist. Oder so wie du sagst, es gibt etwas, worauf es zu reagieren hätte. Und da ist ja dann auch wieder die Frage, kann ich in die Hingabe gehen? Kann ich vertrauen, dass das Leben sich so entfaltet, wie es sich entfaltet? Und wenn der Impuls kommt, zum Beispiel das Land zu verlassen oder heute mal einen anderen Weg zu gehen, weil auf dem anderen Weg vielleicht gerade ein Unfall passiert oder was auch immer, dann bin ich in einer Führung drin, die entzieht sich aber auch meinen Geschichten und meinen Konditionierungen. Und die geschieht. Und das hat ganz viel natürlich mit Vertrauen zu tun, weil ich auch da die Kontrolle abgebe, dass ich diejenige oder derjenige bin, der etwas entscheidet.
Das heißt, wir haben überhaupt keine Kontrolle.
Nee, haben wir nicht.
Und es
Also
ist keiner da, der Kontrolle haben könnte.
beides nicht, genau. Es gibt einfach nur das Leben, was sich entfaltet. Und scheinbar gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich mache A oder B, aber auch das basiert ja auf unseren Konditionierungen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Ja.
Aber solange man denkt, man macht es, soll man das ruhig denken, oder ist es besser, das in Frage zu stellen?
Auch das kannst du dir ja letztendlich nicht aussuchen, ne? Es gibt Menschen, die haben den Impuls, das zu hinterfragen, und andere, die haben es bis zu ihrem Totenbett nicht. Und deswegen ist auch diese ganze spirituelle Suche ein einziges Paradox. Also, wer hat denn entschieden, dass er auf die Suche geht? Ja.
Ja, Ivan, hast du noch Fragen?
Ja, genau. Du bietest auch Dyadenmeditationen an in die Gegenwärtigkeit. Was genau ist das?
Ja, Dyadenmeditationen sind ein wunderbares Selbsterforschungswerkzeug, was man zu zweit macht. Und zwar hat ganz spannende Geschichte der Charles Berner, der hat Ende der 60er Jahre in Amerika gelebt, mit der Frage, wer bin ich, geforscht. Der war ganz stark in der Tradition von Ramana Maharshi, hat sich da einmal hingesetzt und wollte das rausfinden. Und seine Frau war Soziologin und hat in diesen Zweier-Settings viel gemacht. Und er hat dann irgendwann die Idee gehabt, was passiert, wenn ich das zusammenschmeiße? Und hat dann Freunde und Leute, sozusagen Versuchskaninchen, alle zusammengetrommelt und hat das erste Enlightenment Intensive ins Leben gerufen, also Erleuchtung intensiv. Und hat diese Leute von morgens bis abends in dieser Dyaden-Meditation, also einem Selbsterforschungsprozess, den wir zu zweit machen, mit der Frage, sag mir, wer du bist, hingesetzt. Von morgens 6 bis abends 11. Kurz schlafen, morgens 6 bis abends 11. Und hat dann festgestellt, dass, ich weiß nicht, die Zahl ist irre hoch, 70, 80% dieser Menschen während des Enlightenment Intensives eine Erleuchtungserfahrung, ein Satori hatten. Und diese Dyaden-Meditationen, die gibt es eben immer noch bis heute in diesem Enlightenment Intensive Format, wo wir ganz gezielt einen Rahmen schaffen, wo wir intensiv mit der Frage sind. Die kann aber jeder auch online machen oder vor Ort machen oder mit Freunden machen. Es geht eben letztendlich immer darum, dass wir uns mit dieser Selbsterforschung kontemplieren und von einem Gegenüber bezeugt werden und das im Wechsel. Das heißt, einmal bin ich dran, dann bist du dran, dann bin ich dran, dann bist du dran. Und die Erfahrung ist für mich und auch für die Menschen, die ich kenne, es hat so eine katalysatorische Wirkung. Wenn ich alleine sitze und mir diese Frage stelle, dann je nachdem, wie lange ich das schon tue, ist die Gefahr einfach höher, dass ich in Gedanken abdrifte oder dass ich irgendwie einschlafe oder irgendwie woanders bin und mich immer wieder zurückhole. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Wenn ich das zu zweit mache in der Ausrichtung, dann habe ich zwei Bewusstsein, die die gleiche Ausrichtung haben und das wiederum schafft auch wieder einen Rahmen, in dem das viel fokussierter und einfach viel mehr auf den Punkt dann auch möglich ist, da in die Erforschung zu gehen. Ja.
Also es wird immer wieder der Satz abgefragt und die Antwort kommt und immer weiter, weiter.
Genau, und zwar ist es so ein 5-Minuten-Rhythmus, das heißt 5 Minuten, also ich stelle dir einmal diese Anweisung, sag mir, wer du bist. Und du hast 5 Minuten, das sind deine 5 Minuten, in denen du mit dieser Anweisung bist, schaust, was jetzt gerade als relative Wahrheit auftaucht. Keiner erwartet, dass du mit der absoluten Wahrheit rauskommst. Und das teilst du deinem Gegenüber mit. Ja, ich bin, was auch immer du gerade bist. Und dann gehst du wieder in den Prozess und schaust, und was taucht jetzt auf? Und das machst du 5 Minuten. Dann wechseln wir und du sagst mir die Anweisung, sag mir, wer du bist, und dann bin ich dran mit dem gleichen Prozess. Und das Ganze geht hin und her, 4-mal für jeden, so dass wir 40 Minuten pro Dyade, miteinander sind. Und wenn wir das eben in Enlightenments machen, dann haben wir dazwischen 5 Minuten Pause und dann geht's weiter von morgens bis abends. Sag mir, wer du bist. Ja, sehr wertvolles Werkzeug auch. Ja.
Und wenn da dann nichts kommt, also man wird gefragt oder man hat die Anweisung zu sagen, wer man ist, und dann kommt nichts einfach, was dann? Kann man dann einfach still sein?
Die Frage ist, was dafür nichts kommt. Also zu dieser Dyadentechnik gehört, dass du die Absicht hast, dich direkt zu erfahren. Also direkt zu erfahren, was es heißt, wer du bist. Und in dieser Ausrichtung wirst du vielleicht Leere finden. Und wenn da Leere ist, würdest du das einfach kurz mitteilen und sagen, ich habe da nachgeschaut, da ist nichts. Und dann kannst du da sitzen. Und dann schaust du und gehst wieder zurück und schaust, ob da immer noch nichts ist oder ob sich das vielleicht verwandelt, dieses Nichts, oder ob da was Neues dazukommt. Und wenn da 5 Minuten nur nichts ist, würdest du einfach sagen, ich sitze hier immer noch im Nichts, taucht nichts auf. Wichtig ist trotzdem, in diesem Kommunikationsprozess zu bleiben, weil die Erfahrung ist, dass alle Energien, alle Erfahrungen sich wandeln. Und das heißt, dass möglicherweise dann doch wieder was auftaucht, wie so eine Blubberblase. Und dann teilst du das mit. Und dann ist da vielleicht wieder nichts. Also so, dass dieses Nichts, so wie dieses Bild vom Ozean, dass du praktisch immer diesen Ozean hast und den möglicherweise auch wahrnehmen kannst, dauerhaft. Und dazwischen gibt es halt eine Welle. Und dann teilst du die Welle. Und dann ist da wieder stiller Ozean. Und dann kommt die nächste Welle.
Ja, okay, danke. Ich habe dich unterbrochen.
Kein Problem. Ja, und du begleitest Menschen durch den Bullshit ins Licht, steht bei dir auf der Webseite. Genau. Was ist das so ungefähr, Bullshit?
Bullshit ist grob gesagt alles, was wir zwischen uns und die Wahrheit gestellt haben. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es den Bullshit gibt, der stinkt, also das, was wir alles gerne loswerden wollen, unsere Konditionierungen und diese nervigen Gedanken und sonstiges. Ich habe aber auch festgestellt, dass es glänzenden Bullshit gibt. Das, was wir gerne als spirituelles Ego bezeichnen, also das, was wir nicht so gerne loswerden wollen, weil es sich irgendwie gut anfühlt. Und das gehört halt leider auch dazu. Das ist dann der glänzende Bullshit. Und letztendlich geht es da auch darum, den Raum zu halten und zu öffnen und auch mit einfach Selbsterforschungsfragen immer wieder gezielt darauf hinzuweisen, was ist da jetzt? Und dann ist es wie so ein, wie wenn man nach Wasser bohrt. Man ist an einer Stelle und dann schraubt man sich immer tiefer, tiefer und dann kommt so ein bisschen Geröll und dann Sand und das schafft man alles aus dem Weg, bis man irgendwann an der Quelle angekommen ist. Und dieser Prozess, den begleite ich bei Menschen, genau.
Und möchtest du vielleicht noch was sagen zum spirituellen Bypassing, was das ungefähr sein kann und ob das häufig vorkommt? Oder ob wir das vielleicht alle zwischendurch mal machen oder ja.
Das spirituelle Bypassing, also da bin ich Expertin, ich habe das jahrzehntelang praktiziert, da kenne ich mich wirklich gut aus, ist letztendlich diese Idee, dass ich mit Spiritualität mich hier irgendwie rausmogeln kann aus dieser Nummer hier, die sich Leben als Mensch auf der Erde nennt. Also das war ganz lang meine Motivation. Wenn ich das irgendwie schaffe zu erwachen, erleuchtet zu werden, weiß der Geier, wie auch immer wir das nennen mögen, dann muss ich hier nicht mehr mitspielen. Das war so meine Idee. Und deswegen waren alle meine Versuche letztendlich immer Versuche, dem auszuweichen, was hier ist, und irgendwo anders hinzugehen. Und diese Erfahrung beobachte ich auch bei anderen Menschen tatsächlich. Und ein Stück weit hat die eine Schnittmenge auch wiederum mit dem Nervensystem, weil das Nervensystem hat die Fähigkeit zu dissoziieren, heißt es im Psychologischen, also auch mich rauszunehmen aus einer Situation, die zu groß ist, die ich gerade nicht halten kann. Und von dem her hat es einen gesunden Mechanismus, dass ich aus Situationen nämlich auch rausnehmen kann, weil es einfach zu viel ist. Und da das aber schon sozusagen in uns angelegt ist, ist die Tendenz, dass wir das halt machen, auch im Spirituellen relativ hoch, weil wir es einfach gewöhnt sind und weil wir so gestrickt sind als Menschen. Und dieser Begriff selber kommt von einem buddhistischen Lehrer und Psychotherapeuten, ich glaube aus den 80er Jahren, der halt bei sich in seiner buddhistischen Gemeinde festgestellt hat, dass die Leute da seit Jahrzehnten sitzen und meditieren, aber immer noch kreuzunglücklich sind und halt immer noch die gleichen Probleme haben und irgendwie nie irgendwo ankommen. Und er hat dann für sich so geguckt, was ist da eigentlich los, und halt bemerkt, dass die tatsächlich auch diese sehr hilfreichen Werkzeuge verwenden, um auszuweichen, sich mit dem zu konfrontieren, was halt da ist. Und das sind in der Regel einfach Erfahrungen, Gefühle, intensive Energien, die wir nicht fühlen wollen.
Ja, spannend. Jetzt habe ich den Faden verloren. Irgendwas wollte ich noch wissen.
Und spannend beim Spiritual Bypassing, wenn ich es gerade vielleicht noch dazu ergänzen kann, ist, wie man sich selber gut auf die Schliche kommt, ist zu schauen, was sind denn meine Erwartungen? Also warum mache ich das hier überhaupt alles? Und wenn ich weiß, was meine Erwartungen sind, dann weiß ich auch, was meine Fallstricke sind, weil die Erwartungen sind die Fallstricke. Also wenn ich das mache, um ein besserer Mensch zu werden oder dann endlich nicht mehr zu leiden oder dann ist alles rosarot oder mein Leben ist nur noch wunderschön, also keine Ahnung, Erwartungen gibt es genug, oder dann habe ich besondere Fähigkeiten oder transzendente Zustände, dann habe ich praktisch schon eine Bedingung geschaffen. Und das Leben ist aber bedingungslos. Mit Bedingungen zu arbeiten heißt immer irgendwie aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus zu agieren. Und dann
Genau.
beginnt auch das Bypassing.
Jetzt fällt es mir wieder ein. Also dieses Ich ist doch eigentlich immer so ein bisschen dissoziiert und abgespalten, weil es ist ja nicht komplett hier, oder? Also natürlich schon, aber also von meinem Empfinden her ist dann dieses Ich zwischen der unmittelbaren Erfahrung. Also sowieso schon ein bisschen dissoziiert.
Genau, genau genommen gibt es ja, also das Ich existiert nicht. Das, was das Ich ist, ist dieser Abwehrmechanismus. Also
Ja,
der
genau, das war.
Abwehrmechanismus selber ist dieses scheinbare Ich. Und dahinter ist nichts. Und auf
Genau.
der anderen Seite ist das Leben.
Genau das meine ich, ja.
Genau. Ja. Und da fand ich auch für mich die Entwicklung ganz spannend zu bemerken, dass da plötzlich auch so eine Wertschätzung aufgetaucht ist für das Ego. Ja, alle sagen immer, das Ego muss weg und das Ego ist doof und keiner will es haben. Aber erstmal anzuerkennen, dass es in sich eine total unschuldige, von der Natur eingerichtete Struktur ist, mich vor diesen scheinbaren Widrigkeiten da draußen, und das Leben ist Leiden, ja, fernzuhalten und mich zu schützen und da nicht in den Kampf zu gehen und in den Widerstand zu gehen, sondern zu sagen, ach ja, guck. So ist es. Und ich kann dann entscheiden, dann habe ich auf einmal eine Wahlfreiheit, weil ich dann nicht im Widerstand bin und mich am Rangeln bin mit diesem blöden Ego, sondern weil ich dann wählen kann und sagen kann, ja, ich sehe das, ich kann anerkennen, dass es so und so ist, und ich wähle neu. Und ich wähle jetzt, mich nicht mehr zu wehren und nicht mehr in die Abwehr zu gehen, sondern mich offen zu halten für das Leben.
Ja, das Ich ist dann ja auch so ein bisschen kindlich, weil es ja in der Kindheit entstanden ist, wo das noch nicht so gefühlt werden konnte. Und heute ist das aber eigentlich möglich, ne, oder?
Genau. Genau, erstmal zu bemerken, es hatte alles seinen Sinn, auch diese Schutzfunktionen hatten ihre Berechtigung, es war die beste Lösung, die mir als Kind zur Verfügung stand, aber jetzt bin ich kein Kind mehr und jetzt kann ich neu entscheiden. Ich muss da nicht weitermachen an diesem Ende, nur weil ich da immer schon weitergemacht habe.
Also dieses Aufwachen ist eigentlich, dass der Moment so erfahren wird, wie er ist, wenn man das überhaupt Aufwachen nennen möchte.
Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Es ist total unspektakulär, normal, gewöhnlich, das zu erfahren, was jetzt direkt hier ist. Und das ist weit mehr als das, was wir jetzt als Mensch, erleben können. Aber es ist auch nicht weniger. Also es geht auch nicht darum zu entscheiden, das Menschsein ist jetzt passé und jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, jetzt schwebe ich in irgendwelchen Sphären, sondern es ist beides. Es hat Raum für beide, für alles. Nicht nur beides, für alles letztendlich.
Ja, schön. Also es ist eigentlich das Gegenteil von Dissoziation und Bypassing, sondern
Genau.
wirklich komplett hier sein mit allem,
Ja.
was ist.
Genau.
Okay, ja, danke.
Und es gibt auch nichts dagegen einzuwenden. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte transzendente Erfahrungen, ich hatte irgendwelche Kundalini-Erwachenserfahrungen, die sehr spektakulär waren, aber die hatten einen Anfang und ein Ende und sie sind nicht jetzt. Und ich möchte sie auch nicht missen, weil da ganz viel auch passiert ist und was ganz viel auch ausgelöst hat im Nachgang. Das darf ja auch alles sein, aber eben, es geht schlussendlich immer darum, bin ich damit identifiziert? Baue ich mir da jetzt eine neue Identität mit? Ich bin die, die das und jenes erfahren hat. Oder bin ich einfach in diesem Moment, so wie er jetzt ist?
Ja, schön. Ja, danke.
Ja, fällt auch die Identifikation mit dem Körper weg?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, war Körper und Person, also Körper und Person im Sinne von Programmierung und Konditionierung waren so die ersten Dinge, die weggefallen sind. Tatsächlich. Das waren noch die einfacheren Stufen. Für mich war auch, ich bin sehr lange im Beobachter und in diesem Gewahrseinsraum habe ich sehr lange verweilt, bis ich dann auch da bemerkt habe, ich identifiziere mich damit. Ich bin Gewahrsein. In dem Moment, wo ich ein Ich bin habe und dann hinten was kommt, bin ich in der Identifikation. Ich bin dann halt nicht mehr der Körper, ich bin auch nicht das Gefühl, ich bin nicht der Gedanke, aber jetzt bin ich auf einmal Gewahrsein. Und auch das dann wieder zu erkennen, dass ich da versuche, an etwas festzuhalten, anstatt einfach wahrzunehmen und das gar nicht mehr. Deswegen benennen und Worte fallen immer mehr weg. Sie sind manchmal hilfreich in der Kommunikation, aber für die direkte Erfahrung sind sie völlig überflüssig.
Gibt es nicht sowas wie eine natürliche Identifikation mit dem Körper, weil die Wahrnehmungen gehen ja vom Körper aus. Also man kann nur eine bestimmte Entfernung weit sehen, man kann nur riechen, was in der Nähe ist. Also der Fixpunkt ist doch immer der Körper. Und gibt das nicht so ein natürliches Gefühl von ja, von Identifikation?
Identifikation meint ja, dass ich glaube, dass ich das bin. Also, dass ich da sozusagen Glaubensenergie reinstecke. Also, die Wahrnehmung ist, wie du sagst, es ist die Wahrnehmung. Aber der Unterschied ist, nehme ich es wahr oder denke ich, dass ich das bin, was ich da wahrnehme? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich denke, dass ich das bin, das wahrnimmt, bin ich identifiziert.
Aber die Sorge für den eigenen Körper, die Fürsorge, die bleibt.
Ja, das Leben sorgt ja für alles. Also eine Katze, ich habe eine Katze zum Beispiel, die putzt sich und die frisst und die fängt Mäuse und die schläft und die ist nicht identifiziert, die hat kein Ego, die ist einfach nur Leben und Leben drückt sich in ihr durch Katze sein aus und alles ist gut. Und so ist es tatsächlich auch, es wird sogar einfacher, also die Fürsorge für den Körper wird sogar liebevoller und wahrscheinlich auch gesünder. Weil die Programmierungen, die wir sonst haben, was wir mit dem Körper zu tun haben, den ins Fitnessstudio jagen und weiß der Geier, was alles anstellen, fällt weg. Und damit hat das Leben erstmal überhaupt eine Chance, frei und natürlich, sich um diesen Körper zu kümmern.
Wenn du sprichst, weißt du das Ende vom nächsten Satz?
Nee, weiß nicht mal den Anfang. Nee.
Und da ist auch keine Instanz, die darauf achtet, dass es normales Deutsch ist.
Ich wundere mich immer, dass meine Sätze hinten logisch enden. Manchmal habe ich das Gefühl, es könnten auch irgendwelche Fäden sein, die im Sand verlaufen, aber irgendwie scheint sich da auch da eine Programmierung, eine sehr hilfreiche Programmierung von Grammatik und Deutschkenntnissen in meinem Kopf zu sein, in diesem Gehirn hier zu sein, was dafür sorgt, dass diese Sätze Sinn ergeben. Ja, tatsächlich.
Verstehst du den Sinn von dem, was du sagst?
Während ich spreche, oft nicht. Also in dem Fall ist es hilfreich, dass wir eine Aufzeichnung haben. Ich kann mir das nochmal anhören. Ich habe auch keine Ahnung, was ich gesagt habe. Also wenn ich das nachher anhöre, dann ist es für mich genauso neu wie für alle Zuschauer. Ich habe keine Ahnung.
Also es kann sein, dass du dich dann wunderst.
Das wird wahrscheinlich passieren. Das ist meine Erfahrung mit Aufzeichnungen, ja.
Auch schon mal sagst, oh Gott.
Oh Gott, kommt tatsächlich, wenn dann nur so als flüchtiger Gedanke, aber immer weniger. Ja. Also auch das lässt nach. Also diese Kommentarschleife im Kopf, die sagt, oh Gott, was hast du da jetzt gesagt oder so, das taucht so gut wie gar nicht mehr auf. Ich will es jetzt nicht verneinen, weil es ist alles möglich, aber ist fast nicht mehr da.
Kennst du nur noch praktische Gedanken oder unterscheidest du da gar nicht zwischen eben Gedanken, die einen Sinn haben in dem Sinne von praktisch eine Bedeutung und anderen Gedanken?
Also, was ich bemerkt habe, ist, dass ich gar keinen Gedanken denke, sondern dass Gedanken einfach auftauchen. Und da taucht alles Mögliche auf. Immer noch. Ich habe Phasen gehabt, da war ich fast gedankenfrei, da war ich fast komplett still, da war gar nichts. Weder praktisch noch psychologisches Denken, das war einfach weg. Und dann ist es wiedergekommen. Und dann wechselt es auch tatsächlich zwischen nur praktischen Gedanken, einer Mischung, das ist ganz unterschiedlich. Aber auch da, es ist ein bisschen wie Hintergrundrauschen. Es ist wie wenn hinter mir ein Fluss plätschert. Ist halt da.
Bist du glücklicher, wenn du nicht denkst?
Nee, das macht keinen Unterschied.
Bist du überhaupt immer glücklich?
Also, dieser Satz enthält zwei Worte, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Ich und glücklich. Also, ich weiß nicht, also ich ist nicht da, also gibt's ich schon mal nicht. Und glücklich ist so eine Definitionssache wieder. Was ist Glück? Was komplett weggefallen ist, sind die Bewertungen. Es gibt keine Idee mehr davon, dass etwas glücklich oder weniger glücklich ist. Und es gibt auch keine Idee davon, dass es anders sein könnte, sondern es gibt einfach das, was ist, und das ist total gut. Und manchmal bin ich traurig und manchmal bin ich freudig und manchmal habe ich Lust, morgens aufzustehen und manchmal nicht, aber das macht keinen Unterschied.
Also wenn du zum Beispiel jetzt lieber Tee als Kaffee willst, ist keine Bewertung.
Genau, also wenn ich jetzt sage, ich trinke lieber Tee und es gibt keinen Tee, passiert nichts. Also ich habe natürlich eine Vorliebe, die ist nicht weggegangen. Dieser Körper hat Vorlieben, was er gerne macht und was er auch gut kann. Also die Fähigkeiten, die der Körper hat, sind ja auch nicht weg. Aber wenn die nicht eintreffen, die Dinge, dann passiert nichts. Da gibt es ja
Eventuell
keine.
doch eine Handlung vielleicht, um dich den Tee zu machen.
Genau, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und ich habe die Vorstellung, oh, ich trinke so gerne Tee und die haben nur Kaffee, dann hätte ich mich früher vielleicht darüber aufgeregt. Warum haben die keinen Tee? Und blablabla. Und jetzt haben die ja keinen Tee. Dann trinke ich wahrscheinlich Leitungswasser.
Lebst du alleine?
Nee. Ich lebe in Gemeinschaft. Und das ist auch sehr, sehr hilfreich, weil ich dadurch immer wieder in Kontakt komme mit Themen, die lange noch aufgetaucht sind und wo ich jetzt auch im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder zwei bemerken kann, dass die ähnlich wie der Tee einfach durchlaufen. Ja.
Und sprichst du mit denen darüber, dass bei dir kein Ich ist?
Ja. Also ich lebe tatsächlich in einer Blase, wenn du so willst. Ich habe eigentlich nur mit Menschen zu tun. Da rede ich genauso frei, wie wir jetzt hier einfach drauf losquatschen. Das ist eigentlich so das, mit dem ich zu tun habe. Das hat sich aber auch so ergeben. Das habe ich nicht aktiv so gestaltet. Das ist einfach so passiert. Und wenn
Aber
es
wenn
nicht so
du,
wäre, würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen.
bitte.
Ich sage mal, wenn es nicht so wäre, würde ich es wahrscheinlich trotzdem machen, dass wenn was auftaucht, was gesprochen werden möchte, es einfach spricht.
Aber im Supermarkt verhältst du dich ganz
Ganz
konventionell.
unauffällig.
Ja.
Meistens. Ja, ich habe einen sehr schusseligen Körper. Das bedeutet, dass ich meistens schon dadurch auffalle, dass ich irgendwas umschmeiße oder kleckere. Aber ansonsten eher unauffällig. Das ist auch das Schöne daran, dass dieses eben diese Vorstellung, diese Idee, das ist ja auch nur eine Idee, dass irgendein Mensch, der keine Ich-Erfahrung mehr macht, irgendwie über dem Boden schwebt und nur noch weiße Kleider trägt oder Heiligenschein hat. Und dem ist ja nicht so.
Okay. Ivan, hast du noch Fragen?
Ja, ich hätte noch eine Frage. Und zwar Schöpferkraft haben oder manifestieren, aus dem ich bin. Geht das? Und wenn ja, wie?
Ich glaube, da musst du Eckhart Tolle fragen, der hat dazu Videos gemacht. Wahrscheinlich geht es. Also in Raum und Zeit und in der Erfahrungswelt ist ja so vieles möglich und viel mehr möglich auch, was jetzt die allgemeine Meinung vielleicht denkt, dass möglich ist. Kann man machen, wenn man will, bestimmt. Hat mit dem direkten Erfahren dessen, was ist, nichts zu tun, aber warum nicht?
Aber wenn kein Ich da ist, dann ist es ja irgendwie schwierig, oder?
Genau, also in diesem Zustand macht es auch überhaupt keinen Sinn mehr. Die Gefahr beim Manifestieren ist ja tatsächlich, dass ich das Ich eher stärke, weil ich brauche ja ein Ich, was will. Und dadurch, dass es was will, erzeugt es schon mal einen Mangel, weil wenn es schon da wäre, müsste ich es nicht wollen. Also es hat so einen Rattenschwanz von Nebenwirkungen, dieses Manifestieren. Zu erkennen, also wenn ich sage, ich will Liebe, dann bin ich im Mangel, dann habe ich ja gerade keine, sonst würde ich sie nicht wollen. Wenn ich erkenne, ich bin Liebe, ist ja schon alles gut. Dann kann die sich manifestieren im Außen in Form von Menschen oder was auch immer oder halt auch nicht. Aber es macht ja dann gar keinen Unterschied mehr. Also es gibt eine enorme Freiheit, weil diese Erfahrung von Liebe oder die Erfahrung von Freude, die Erfahrung von Frieden völlig losgelöst sind von äußeren Umständen. Und die Notwendigkeit zu manifestieren auch wegfällt. Also es gibt gar keinen Grund, das zu tun.
Da ist schon alles da,
Ja.
eigentlich. Und bei dir auf der Webseite steht, dass du viel gereist bist und lange keinen eigenen Hausstand hattest oder vielleicht jetzt auch nicht. Weiß nicht, ist das. Also jetzt lebst du ja schon in einer Gemeinschaft, aber davor nicht, oder?
Also ich habe keinen eigenen Haus, ich habe auch jetzt keinen eigenen Hausstand. Ich habe tatsächlich seit 10 Jahren keinen eigenen Hausstand. Ich lebe in Gemeinschaft, das sind hier Räumlichkeiten, die sind eingerichtet, die Küche und die Waschmaschine war schon da. Und ich habe mir im Laufe der Zeit jetzt wieder irgendwie ein paar Möbel angeschafft, aber im Grunde genommen habe ich jetzt keinen eigenen Hausstand. Und auch beim Reisen war es so, dass ich immer mehrere Monate an einem Ort war, meistens in möblierten Einrichtungen, auch mit anderen Menschen zusammen, eigentlich immer in Gemeinschaft gelebt habe. Und das ist auch, also das ist, ich finde es schwierig. Das ist, für mich bedeutet das Freiheit, aber es ist auch ein Impuls, der hier einfach immer schon aufgetaucht ist. Und ich habe heute erst drüber nachgedacht, es macht überhaupt keinen Sinn, einem anderen Menschen zu sagen, du musst genau das und das und das machen, so wie ich es gemacht habe, dann passiert das und das und das, weil es wirklich so individuell einfach die Art ist, wie das Leben sich hier ausdrücken möchte. Und für jemand anders ist es vielleicht eine 50-jährige Ehe und immer im gleichen Haus wohnen. Und das, genau, ist ganz schwer, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Warst du dann auch in Indien unterwegs oder hat dich das nicht so interessiert?
Indien hat mich spannenderweise nie interessiert. Ich war eine Weile in China, weil ich in einer daoistischen Gemeinschaft gelebt habe und dann ich einfach in China bei den Daoisten eine Zeit lang war. Und Indien, ich spüre da immer wieder mal hin, aber da gibt es irgendwie null Resonanz hin.
Ja, okay, danke. Und sonst hattest du ja auch keinen Lehrer, habe ich gelesen,
Nee.
eigentlich.
Es gibt super viele wertvolle Menschen auf meinem Weg. Es gibt super viele Bücher, die ich gelesen habe, wo ich sage, wow, da war wirklich was drin, wo ich gemerkt habe, das war wie so der nächste Wegweiser. Aber es gibt keine Tradition, keinen Lehrer, nichts, wo ich mich je mit irgendwie länger aufgehalten hätte.
Aber dieses eine Buch, jetzt komme ich auf den Namen nicht, was man nicht lesen kann, sondern nur praktizieren kann. Das, wie heißt das denn noch? Ein Kurs in Wundern.
Damit
Das
hatte ich auch mal zu tun, ja.
Ach ja.
Den Kurs im Wundern habe ich auch mal gemacht für ein, zwei Jahre. Der tauchte mal auf. Tatsächlich.
Ja.
War auch eine total wertvolle Zeit. Und dann war irgendwann auch der Impuls da, dann weiterzugehen.
Und irgendwann hat sich das geöffnet ohne Grund, oder ist das?
Ja, also wie gesagt, mein komplettes Leben ist komplett experimentell. Schon als Kind. Es ist die einzige Autorität, die für mich immer gezählt hat, war das Leben selbst. Also es war wirklich immer diese Ausrichtung auf das Leben und auch auf die direkte Erfahrung. Ich erinnere mich, in der Fahrschule hat mein Fahrlehrer zu mir gesagt, da war ich erste, zweite Fahrstunde, fahr nicht da vorne rein, da ist eine Sackgasse, da kommen wir nicht mehr raus. Ich fahre natürlich da rein, weil ich muss selber nachschauen, ob da eine Sackgasse ist und ob ich da wieder rauskomme. Was etwas schwierig war. Aber das ist wie so ein, das ist einfach diese Art, wie es hier auftaucht, dass ich Dinge selber erforsche und dass ich mir lieber fünfmal den Kopf an der Wand anschlag, um dann sicher zu sein, diese Wand ist so fest, da komme ich nicht durch, als wenn du mir sagen würdest, du, da ist eine harte Wand, hau dir den Kopf da besser nicht an. Das ist sozusagen etwas, was hier einfach, ja, ein Feature meines Seins ist. Und dadurch gab es immer viele Reibungsprozesse in meinem Leben. Es gab immer ganz viele Krisen auch, weil ich wirklich bis zum Äußersten immer auch ausgetestet habe, was geht. Ja, wo trägt mich das Leben? Wo ist das Vertrauen ins Leben? Und dann relativ lange auch manchmal in Situationen verweilt habe, die nicht hilfreich waren oder die eher Leiden verursacht haben. Und dann gab es immer den ganz klaren Impuls, jetzt geht's weiter. Und dann war es da. Also ich musste nicht darüber nachdenken, ich musste es nicht recherchieren, ich musste niemanden fragen. Es war einfach als Impuls da.
Du
Das
bist,
ist mein.
glaube ich, auch Journalistin, ne, oder?
Ja, war ich auch mal.
Ja. Da muss man ja auch immer hinterfragen und recherchieren und so.
Genau, aber das war tatsächlich nicht, dass ich, weil ich Journalistin bin, hinterfrage, sondern ich war Journalistin, weil ich hinterfrage. Also es war wie so logisch, dass es ein Job ist, der irgendwie passt, weil ich sowieso immer alles fünfmal umdrehen möchte, bevor ich mir sicher sein kann, dass es so ist.
Okay. Ja, danke.
Ja, was bietest du noch an? Also auch sowas, was andere vielleicht Satsang nennen würden, dass du Fragen beantwortest und Menschen um dich herum sind.
Auch da, ich kann jetzt natürlich sagen, dass ich weiß, was Satsang bedeutet und ich kann das definieren und übersetzen. Ich kann damit tatsächlich auch nichts anfangen. Also als Begriff. Wahrscheinlich aus der Geschichte heraus, dass meine eigene Erfahrung oder Erfahrung als solche so kostbar ist, dass ich, was mich so antreibt, ist, jeden Menschen begleiten möchte oder anleiten möchte, in die eigene Erfahrung zu gehen. Und zu sagen, du brauchst einfach nichts, du brauchst nur hier. Schau bei dir. Da ist alles, was du jemals wissen kannst und erfahren kannst. Und deswegen habe ich jetzt weniger den Impuls gehabt, bisher zumindest irgendwo zu sitzen und irgendwas zu beantworten, weil ich einfach merke, dass Worte oftmals den Geist befriedigen, der gerne was wissen möchte. Und dass aber, wenn ich Dinge jetzt anbiete in Gruppen oder in Einzel, das vielmehr auch in die Einladung ist, in die Erfahrung zu gehen, so dass ich gar nicht viel sprechen brauche, sondern wirklich mehr so immer wieder darauf hinweist, da nachschauen, da nachschauen, da nachschauen und dann die Erfahrung bei dem anderen stattfindet und der mir dann erzählt, das ist ja so und so und so und so nicht, sondern einfach nur noch sagen muss, ja, genau. Ja.
Ja, ich meine, so Zusammensein, also wie wir jetzt nennt sich zwar Interview, aber das ist ja auch, meine Aufmerksamkeit ist jetzt auf dich gerichtet. Und das ist eigentlich, ja, was du sagst, okay, aber es ist ja, passiert ja noch mehr. Also da ist quasi wie eine Ansteckung, ne? Also ich werde davon angesteckt, von deinem Wesen irgendwie oder deiner Art, du vielleicht von uns, weiß ich nicht. Da ist ja irgendwie ein Austausch, der irgendwie stattfindet, wenn Offenheit da ist und wenn Resonanz da ist. Ne?
Genau, ja. Und die findet ja immer zwischen allen Wesen ständig statt. Auch, genau. Und wenn wir jetzt kein Interview machen würden, dann wäre jetzt, dann brennt es mir unter den Nägeln eben eigentlich dann eher in die Erforschung zu gehen und dann eher Gegenfragen zu stellen, zu gucken, was ist da und was ist da und was ist da und dann wirklich so an die Punkte zu kommen, wo eben noch Schichten sind. Das ist so diese Stelle, an der es für mich einfach spannend wird. Weil ganz oft bemerke ich sehe dass der andere die Wahrheit vor der Nase hat. Und das ist wirklich nur noch ein dünner Schleier. Und da dann wirklich wie so eine Hebamme daneben zu stehen. Und ich kann ja nichts wirklich tun, ja. Dieses Kind, was auf die Welt kommt, die Hebamme kann es auch nicht machen. Das muss die Frau schon selber tun. Und so ist es für mich aber oft, das ist so das, wo es für mich einfach, wo ich merke, so, wow, da habe ich Freude dran, ist, da, diese Prozesse zu begleiten, wo ich merke, da ist was ganz kurz davor aufzugehen. Und da dann braucht es oft gar nicht. Manchmal braucht es nur Raum halten. Manchmal braucht es nur Dasein. Manchmal braucht es vielleicht nochmal eine Nachfrage. Mehr ist es oft nicht.
Manchmal braucht es nur die Präsenz des anderen.
Manchmal nur das, genau. Ja.
Ja, ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Möchtest du noch über ein Thema oder was sprechen oder was sagen, was dir so am Herzen liegt, wo wir im Moment noch nicht drüber gesprochen haben?
Ich glaube, ihr habt schon relativ gut, relativ viele Themen so erfasst, die mich betreffen. Und das Wichtigste, was ich jetzt die letzten paar Minuten auch immer wieder schon wiederholt habe, ist, es ist so kostbar. Also du kannst 1000 Bücher lesen, du kannst 1000 Videos gucken und diese ganzen Konzepte verstehen und sagen, wow, das ist ja der Wahnsinn. Aber eine Sekunde davon, es direkt erfahren zu haben, das ist halt durch nichts einzutauschen. Deswegen ist meine Einladung immer an jeden, und jeder hat die Fähigkeit. Es braucht nichts, es ist nichts Besonderes, es ist nichts für Auserwählte. Das finde ich auch ganz wichtig, dass viele ja denken, ja, das ist für ein paar Auserwählte, aber nicht für mich. Nein, es ist für alle. Diese Möglichkeit direkt zu erfahren ist für alle da. Und was es braucht, ist wirklich diese Offenheit, diese Neugier. Auch was Kindliches letztendlich, dieses ein Kind, das sich keine Gedanken macht, was als nächstes passiert. Also diesen Mut auch ins Unbekannte zu gehen und wirklich sich zu trauen und zu sagen, ich, das Alte, das kenne ich jetzt lang genug. Ja, es ist sicher und gemütlich hier, aber es ist auch ein Gefängnis. Und diesen Schritt rauszumachen aus diesem Gefängnis, diesem Selbstgebauten, das ist für jeden offen. Und das ist so ein Anliegen von mir, dass ich so merke, das ist das, was ich möchte nicht noch mehr eben spirituelle Egos füttern, weder mein eigenes noch das von anderen, sondern ich möchte wirklich dazu einladen, dass jeder die Fähigkeit hat, selber nachzuschauen. Ja.
Ja, schön, vielen Dank.
Ja,
Ja,
danke dir. Sehr
das ist schön.
aufschlussreich.
Ja, danke euch.